Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann willkommen zur halben Stunde Ökonomie am Mittag. Heute Nacht in Las Vegas hat Donald Trump einen zusätzlichen ernsthaften Gegner im Rennen um die nächste US-Präsidentschaft erhalten. Michael Bloomberg, einer der reichsten Menschen der Welt, Gründer der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Er will sein Geld ausgeben, um Donald Trump loszuwerden, den schlechtesten Präsidenten, den die USA seiner Meinung nach je gehabt haben.
And I'm spending that money to get rid of Donald Trump, the worst president we have ever had.
Dazu gleich mehr in dieser Sendung, in der wir auch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs zu Kundenbewertungen auf Amazon und auf die Stellenstreichungen bei Airbus schauen. Zunächst aber, an diesem Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Anlass für uns, auf die Wirtschaftslage des Stadtstaates zu schauen. Er wird aktuell regiert von SPD und Grünen. Frage an unseren Landeskorrespondenten Axel Schröder. Wie sieht denn die wirtschaftspolitische Bilanz der rot-grünen Regierung aus?
Die sieht gar nicht so schlecht aus. Das Bruttoinlandsprodukt in Hamburg, das wächst stetig, nicht erst seit 5 Jahren. Aber dieser Trend setzt sich fort. Die Start-up-Szene wächst. Die Zahl der Insolvenzen ist zuletzt leicht gesunken. Und die Zahl der Menschen, die sozialversicherungspflichtig hier in Hamburg beschäftigt sind, die liegt mittlerweile bei über 1 Million. Das ist hier für Hamburg tatsächlich ein Rekord. Und auch was die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt angeht. Da greifen die Programme, die der Senat zusammen mit Handels- und Handwerkskammern hier aufgesetzt hat. Ein bisschen Wasser in den Wein muss man natürlich auch schütten. Es gibt auch in Hamburg nach wie vor einen zweigeteilten Arbeitsmarkt. Einerseits gibt es eben die Menschen mit auskömmlichem Einkommen, aber eben auch einen sehr großen Bereich von Teilzeitbeschäftigten, von Minijobbern, Leiharbeitern. Und diese Menschen müssen dann eben noch 1, 2 zusätzliche Jobs annehmen, um über die Runden zu kommen.
Hamburg ist ja wie Berlin eine Großstadt. Berlin ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt ein wichtiges Thema. Wie sieht es denn in Hamburg aus?
Ja, der Wohnungsbau ist hier im Wahlkampf neben Klimaschutz und Mobilität auch das Thema, was die Menschen am meisten interessiert. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt, die ist nach wie vor angespannt. Aber schon vor knapp 10 Jahren wurde ja hier unter Olaf Scholz damals noch der Wohnungsbau angekurbelt. Es gab ein Bündnis für das Wohnen, auch mit den Wohnungsbaugesellschaften und den Unternehmen. Und zumindest konnte der Mietenanstieg gedämpft werden. Jedes Jahr entstehen hier mittlerweile rund 10.000 neue Wohnungen, 1/3 davon sind Sozialwohnungen. Gleichzeitig fallen aber natürlich immer noch Wohnungen aus der Sozialbindung raus. Und das sind immer noch mehr, als eben neu gebaut werden. Deshalb wurde schon eben diese Sozialbindung auf 20 Jahre erhöht. Grüne und Linke fordern, dass es noch länger in der Bindung bleiben sollte. Aber es gibt hier zum Beispiel auch rund 10.000 Menschen mit einem Dringlichkeitsschein. Und denen kann immer noch keine Wohnung vermittelt werden. Also es ist noch mehr zu tun.
Denkt man an Hamburg, dann denkt man an den Hafen. Leidet der denn unter der Konjunkturabkühlung der weltweiten?
Das kann man ganz kurz und knapp machen. Nein, der Hafen leidet zumindest noch nicht. Denn gestern erst wurden die Zahlen für 2019 vorgestellt und demnach steigen sowohl der Seegüter wie auch der Containerumschlag.
Jetzt gehen wir noch mal ganz tief in die Landespolitik hinein, auf den letzten Metern bis zur Wahl. Da spielen umstrittene Cum-Ex-Geschäfte mit Verwicklung der Hamburger Warburg Bank eine Rolle. Worum geht's denn da genau?
Naja, es gibt Vorwürfe, dass die Finanzverwaltung Hamburgs angeblich mit Wissen der Politik der Warburg Bank, der Privatbank, für 2009 47 Millionen Euro an Kapitalertragssteuern zu viel rückerstattet hat. Und damals war Peter Tschentscher, der heutige SPD-Bürgermeister, noch Finanzsenator. Und jetzt kurz vor dem Wahlsonntag kommen diese Medienberichte von NDR und der Zeit für die SPD natürlich zur Unzeit. Peter Tschentscher verteidigt sich und er betont, es ist alles mit Recht und Gesetz zugegangen. Ob da tatsächlich was dran ist an den Vorwürfen, das wird man vermutlich erst nach dem Wahltag klären können. Immerhin gilt auch für die Warburg Bank das Steuergeheimnis. Und bislang gab es von Seiten der Bank noch kein Signal, dass dieses Steuergeheimnis aufgehoben werden könnte.
Am Sonntag wird in Hamburg gewählt. Über die wirtschaftliche Lage der Stadt konnte ich sprechen mit unserem Korrespondenten Axel Schröder. Vielen Dank. Und wir gehen von Hamburg nach Frankfurt am Main in den Handelssaal der Börse, wo ich meinen Kollegen Jan Plate begrüße. Herr Herdplatte. Thema immer wieder in den letzten Tagen die Folgen des Coronavirus. Zuletzt haben die Finanzmärkte erleichtert auf sinkende Infektionszahlen reagiert. Wie sieht es denn heute aus?
Ja, also der DAX verliert jetzt im Moment 20 Punkte auf 13.769 Punkte. Also im Grunde genommen herrscht so vorsichtiger Optimismus. Und man kann ja eben auch sagen, dem DAX fehlen nur rund 30 Punkte zu einem neuen Allzeithoch.
Viele haben ja heute Nacht nach Las Vegas geschaut, auf den Einstieg des Milliardärs Michael Bloomberg in das Rennen um die US-Präsidentschaft. Geschätztes Vermögen 64 Milliarden Dollar. Er ist nicht irgendwer in der Finanzwelt. Er hat gegründet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Die Frage dahinter, vielleicht kann man mit Geld jetzt das Weiße Haus kaufen?
Ja, die Frage werde ich dann auch gleich stellen im Börsengespräch mit Andreas Lipko von comdirect, das ich kurz vor der Sendung aufgezeichnet habe. Und zunächst wissen wollte aus Sicht eines Börsianers, eines Finanzexperten, wie ist Michael Bloomberg reich geworden? Wie ist er so zu beschreiben mit seinem Nachrichtendienst und dem wichtigen Börsen-Bloomberg-Terminal?
Im Endeffekt, Michael Bloomberg ist ja ein Investmentbanker, wenn man so will. Er ist ja ein Börsianer wirklich von der Pike auf. Er hat damals bei Salomon Brothers gearbeitet, ist dann ausgestiegen und hat dann eben den Nachrichtendienst Bloomberg gegründet. Also von daher eigentlich ein Vollblut-Börsianer, wenn man so will. Und damit eigentlich auch, wenn ich als Börsianer das sagen würde, eigentlich auch ein ganz guter Kandidat.
Wie bedeutsam ist Bloomberg als vielfacher Milliardär, deutlich reicher als Trump und ja auch als früherer New Yorker Bürgermeister?
Genau, ich glaube, dass der Aspekt, dass er mal Bürgermeister von New York war, sehr, sehr wichtig ist. Es ist ein politisches Amt gewesen, auch gerade in dieser großen Millionenmetropole, das nicht außer Acht gelassen werden sollte. Und hat er auch sehr, sehr viel politische Erfahrung gerade nach 2001 gesammelt, hat eben auch maßgeblich dazu beigetragen, dass New York sein Gesicht sehr, sehr stark geändert hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich schwierig, er tritt ja für die Demokraten als Präsidentschaftskandidat an. Und da als Milliardär, das könnte gerade eben bei auch dem sehr stark linken Flügel für Probleme sorgen, weil man da natürlich an Glaubwürdigkeit erstmal gewinnen muss, weil man eben verkaufen muss. Wie soll ein Milliardär die Probleme des kleinen Mannes verstehen?
Deswegen auch die Frage, welche Macht ist hinter Bloomberg? Nicht umsonst, nochmal, ist er so reich geworden?
Also die Macht, die dahinter steht, man darf nicht vergessen, dass natürlich Bloomberg eines der mit der wichtigsten Medien überhaupt international sogar ist. Das heißt, hier kann man natürlich auch schnell der Meinung sein, dass hier die ein oder andere Stimmungsmache im Vorfeld betrieben wird. Wobei aber auch zu erkennen und auch anzuerkennen ist, dass Bloomberg sich hier, also das Nachrichtenportal bzw. der Nachrichtendienst, sehr, sehr stark rausgehalten hat. Also man hat schon gesehen, dass die Färbung nicht so stark war, wie man es eben vielleicht erwartet hatte. Also von daher, denke ich mal, würde das erstmal als Argument nicht herhalten. Ich glaube, dass wirklich eher diese Disbalance zwischen privatem Vermögen und eben das Verstehen der Probleme von den kleinen Amerikaner, den kleinen Mann, eben dann, ob das eben wirklich vorhanden ist.
Michael Bloomberg wird vorgeworfen, eben das große Geld, das kauft das Präsidentenamt. Wie wird das unter Finanzexperten gesehen und wie sehen Sie es auch?
Also wenn man sich generell mal die Wahlschlachten der letzten Jahre ansieht, dann sieht man, dass man hier unter einer Milliarde Budget eigentlich nicht ausgekommen ist. Ich glaube auch, dass man hier natürlich, um der Glaubwürdigkeit einfach auch mehr Halt verleihen zu können, dass man hier natürlich auch auf Spendengelder angewiesen ist. Das heißt also nicht, dass Herr Bloomberg hier selber seine eigene Präsidentschaftskandidatur finanzieren wird, sondern er muss natürlich auch die Unterstützung eben von Unternehmen, von sozusagen Corporate America, wenn man das so sagen kann, eben haben, damit man eben auch glaubwürdig auftreten kann.
Wenn Michael Bloomberg US-Präsident wird, dann will er seine Firma verkaufen. Hilft ihm das? Auch ja gegen Vorwürfe, er sei frauenfeindlich und habe als New Yorker Bürgermeister Polizeikontrollen unterstützt, die vor allem auf Afroamerikaner und Latinos abgezielt haben.
Genau, dieses Manko hängt ihm ja auch momentan noch sehr, sehr stark an. Genau, diese Maßnahme sozusagen des Ad-hoc-Kontrollierens in New York führte natürlich dazu, dass dann hier gerade Minderheiten sehr, sehr stark in den Fokus gerückt sind und dass dann jetzt natürlich auch sehr, sehr stark aufgekocht wird. Insgesamt muss man aber auch sehen, dass die Maßnahme hier wirklich zu sagen, ich positioniere mich neutral, verkaufe sozusagen mein Medienimperium, das ist ja auch wirklich ein Statement und ich glaube nicht, dass man das unterschätzen sollte. Er hat ja hier jahrelang oder jahrzehntelang an diesem Konstrukt gearbeitet und jetzt dann eben sozusagen dem zu entsagen, das ist, denke ich mal, schon ein sehr, sehr gutes und auch starkes Statement.
Wie sehen Sie die Chancen, dass Trump wiedergewählt wird?
Aktuell sehe ich da große Chancen. Das demokratische Lager insgesamt in den USA ist hier nicht geschlossen dahinter. Und das ist eigentlich eine Voraussetzung, das sieht man bei den Republikanern. Die hassen vielleicht teilweise Herrn Trump, zwar oder mögen ihn zumindest nicht, aber stehen zumindest hinter der Politik, weil man eben sieht, den US-Unternehmen geht es gut, die Börsen hossieren. Das heißt, selbst der normale Amerikaner, der ein paar Aktien in seinem Depot hat, sieht den politischen Erfolg dahingehend. Deswegen kann man natürlich hier auch drauf aufbauen. Und das ist ja zum Beispiel eine Strategie, die man jeden Tag momentan auf Twitter verfolgen kann. Dort ist ja der US-Präsident immer wieder dabei, auch hervorzuheben, wie stark die Wall Street eben auch ansteigt.
Ja, also von daher der US-Präsidentschaftswahlkampf bedingt spannend und dann doch irgendwie gerade auch durch Bloomberg sehr spannend. Die Einschätzungen von Andreas Lipko von comdirect.
Und jetzt wird es noch spannender, Herr Plate, bei dem Blick auf einzelne Aktien. Neue Zahlen von Fresenius, Fresenius Medical Care, wie kamen die an?
Die kommen gut an. Die Geschäftsberichte werden als solide bezeichnet. Dazu zuversichtliche Ausblicke und die Dividenden sollen für 2019 auch angehoben werden. Beide Aktien mit einem deutlichen Plus von jeweils 4,5%.
Umbauarbeiten bei Ihnen hinten oder ist das Karneval?
Nein, das ist die Börsenumbauarbeiten.
Schwache Vorgaben der französischen Airline Air France KLM leiden dann die Lufthansa-Aktien?
Wegen des Coronavirus rechnet Air France KLM mit hohen Belastungen. Die Langstrecke sei weniger ausgelastet, aber auch im Frachtgeschäft machen sich die Corona-Auswirkungen bemerkbar. Aktien von Air France KLM verlieren fast 5% und mit diesen Vorgaben die Lufthansa mit einem Abschlag von fast 2%.
Der Münchner Triebwerksbauer MTU will die Dividende deutlich erhöhen. Müsste doch gut ankommen, oder?
Hilft aber heute nicht. Die Aktie mit einem Minus von 2,5%. Aber MTU-Anteilsscheine werden übrigens immer noch rund 40% höher gehandelt als vor 12 Monaten.
Und höher gehandelt auch das Gold in der letzten Zeit. Und wir schauen auch auf den Euro und die Anleihen.
Ja, der Euro bleibt unter Druck bei einem Dollar 0,794. Bei den deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute kaum was. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei minus 0,41%. Und der Goldpreis, ja, kann weiter zulegen. Im Vergleich zu gestern Mittag geht es um rund 2 Dollar nach oben auf jetzt 1.617 Dollar. In Euro sind das dann in etwa 1.497 Euro.
Vielen Dank nach Frankfurt. Jan Plate und an der Börse immer sehr beachtet und eigentlich in den letzten Jahren auch gut gelitten. Infineon, der Chip-Konzern, glänzte regelmäßig mit guten Nachrichten, was Aktionäre stets wohlwollend gutierten. In den letzten Monaten musste Deutschlands größter Halbleiterhersteller allerdings gleich 2 Gewinnwarnungen aussprechen. Die selbstgesteckten Ziele verfehlte Infineon-Chef Reinhard Ploss. Heute nun der Tag der Wahrheit. Was sagen die Aktionäre dazu? Unser Korrespondent Michael Watzke war für den Deutschlandfunk bei der Hauptversammlung von Infineon.
Manchmal schaut Reinhard Ploss über den Rand seiner Brille, als könne der Infineon-Chef nicht so recht glauben, dass er gerade schon wieder spontanen Applaus von seinen Aktionären bekommen hat, etwa wenn Ploss über Fridays for Future spricht.
Und ich bin beeindruckt, was Greta Thunberg und die gesamte Bewegung in dieser doch recht kurzen Zeit erreicht haben. Sie haben uns...
Oder wenn Reinhard Ploss voller Tüftlerstolz den neuesten Infineon-Chip vorstellt.
Der maximale Wirkungsgrad liegt bei beeindruckenden 99,2%.
Sowas honorieren die Anteilseigner, aber als Ploss die diesjährige Dividende verkündete,
eine unveränderte Dividende von 27 Euro Cent je Aktie.
Da blieb es still im Saal. Manche hatten sich mehr erhofft. Aber Infineon braucht gerade jeden Cent, um die Übernahme des kalifornischen Halbleiterherstellers Cypress Semiconductors zu stemmen. Laut Infineon-Chef Ploss immerhin
die größte Transformation in der Unternehmensgeschichte. Sie ist eine Herausforderung für uns alle, doch wir trauen uns das zu.
Rund 9 Milliarden Euro soll die Übernahme kosten. Manche Analysten halten das für überteuert, aber Infineon-Aufsichtsratschef Wolfgang Eder findet die Summe, Zitat, angemessen.
Der Vorstand legte dazu auch ein solides und seriös gerechnetes Finanzierungskonzept, einschließlich diverser Refinanzierungsoptionen vor.
Verantwortlich dafür der neue Finanzchef von Infineon, Sven Schneider, der den überraschend zurückgetretenen Vorgänger Asam ersetzt. Schneider kommt von Linde. Er bringt die Erfahrung des Praxair-Mergers unter Linde-Aufsichtsratschef Reitzle mit. Die Cypress-Übernahme findet in einem schwierigen Umfeld statt. 2 Gewinnwarnungen musste Infineon verkünden. CEO Ploss hatte spät auf die Absatzprobleme in der für Infineon wichtigen Automobilbranche reagiert. Er hatte Überkapazitäten aufgebaut und das, obwohl die Infineon-Standorte in China, darunter auch einer in Wuhan, wegen des Coronavirus seit Wochen nahezu stillstanden.
Die Strategie ist damit klar. Kapazitäten mit Augenmaß bereitstellen und die Unterauslustung, wenn sie auftritt, managen.
Eine gewisse Unterauslustung war da auch bei den Aktionären zu spüren. Nicht alle teilen den Optimismus des Infineon-Chefs, der verkündet:
Wir haben uns in den vergangenen Monaten gut behauptet und bereiten uns jetzt auf den Aufschwung vor.
Wenn er denn kommt, der Aufschwung. Wenn nicht, hat Infineon ein Finanzierungsproblem. Aber Ploss ist von Infineons Innovationskraft überzeugt.
Auch die Glühbirne wurde schließlich bei Kerzenlicht erfunden.
Auch dafür gab es spontanen Aktionärsbeifall.
Die Hauptversammlung von Infineon. Unser Korrespondent Michael Watzke war dabei und berichtete. Ein Händler haftet grundsätzlich nicht für Kundenbewertungen auf Amazon. Dies entschied heute der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Damit unterlag in letzter Instanz der Verband Sozialer Wettbewerb, der erreichen wollte, dass Bewertungen zu einem Muskeltape gelöscht werden. Klaus Hempel berichtet aus Karlsruhe.
Im konkreten Fall hatte ein Händler auf Amazon ein Muskeltape angeboten. Mehrere Kunden schrieben, dass es schnell gegen Schmerzen helfe. Eine solche Wirkung ist wissenschaftlich aber nicht nachgewiesen. Der Verband Sozialer Wettbewerb verklagte den Händler. Er wollte erreichen, dass er sich bei Amazon mit Nachdruck dafür einsetzt, dass die Kommentare gelöscht werden. Nach Ansicht von Peter Wassermann, Rechtsanwalt des Vereins, müsse sich der Händler die Kommentare der Kunden zurechnen lassen.
Mit dem Einstellen des Angebots ist zwingend die Teilnahme an einem Kundenbewertungssystem verbunden. Das heißt also, mit dem Angebot werden Aussagen von Kunden verknüpft. In unserem Fall waren dort Aussagen enthalten zur schmerzlindernden Wirkung, die so wissenschaftlich nicht erwiesen waren. Und mit diesen hätte der Anbieter so nicht werben dürfen.
Der Händler wiederum meint, dass er sich die Kundenbewertungen nicht zurechnen lassen muss. Sein Anwalt Ulrich Haug erklärt warum.
Weil für den ganz normalen Kunden bei Amazon eine völlige Trennung erkennbar ist. Oben befindet sich das Angebot des Verkäufers und unten, deutlich abgesetzt, finden sich die Kundenbewertungen. Und für den ganz normalen Kunden bei Amazon ist völlig klar, hier findet eine strikte Trennung statt und er kommt nie auf die Idee, dass die Bewertungen sich der Verkäufer des Produkts zurechnen lässt.
Dieser Argumentation ist nun auch der Bundesgerichtshof gefolgt. Er hat die Klage in letzter Instanz zurückgewiesen. Der Vorsitzende Richter des ersten Zivilsenats, Thomas Koch, zu den Gründen dieses Urteils.
Bei den Kundenbewertungen handelt es sich zwar um irreführende Äußerungen Dritter, weil die behauptete Schmerzlinderung durch Kinesiologie-Tapes medizinisch nicht sicher nachweisbar ist. Die Beklagte hat aber weder selbst aktiv mit den Bewertungen geworben, noch hat sie diese Bewertung veranlasst. Sie hat sich diese Kundenbewertungen aber auch nicht zu eigen gemacht.
Damit ist nun höchstrichterlich geklärt, dass Händler, die ihre Produkte auf Amazon verkaufen, für falsche oder irreführende Kundenbewertungen nicht haften müssen.
Klaus Hempel berichtete aus Karlsruhe. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass Airbus ein Sparpaket für die Rüstungs- und Raumfahrtsparte plant. Nun haben sich die Pläne des europäischen Flugzeugbauers, der 2019 mit 135.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 70 Milliarden Euro erwirtschaftete, konkretisiert. Besonders betroffen Deutschland. Wie genau bei Rüstung und Raumfahrt gespart werden soll, dazu Klaus-Rainer Jacke.
Die Entscheidung kommt nicht überraschend, doch für viele Mitarbeiter ist es ein schwerer Schlag. Der europäische Flugzeugbauer Airbus will in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte fast 2400 Stellen streichen. Besonders betroffen sind die deutschen Standorte, in denen mit über 800 die meisten Arbeitsplätze wegfallen sollen. Die Maßnahmen sind Teil eines Sparpaketes, das Airbus Ende vergangenen Jahres angekündigt hatte, um die hohen Kosten deutlich zu senken. Airbus, vor allem bekannt für seine Zivilflugzeuge, ist nach eigenen Angaben europäischer Marktführer bei Tank-, Kampf- und Transportflugzeugen und eines der größten Raumfahrtunternehmen der Welt. Von den konzernweit 134.000 Mitarbeitern arbeiten 34.000 in dieser Sparte, knapp 13.000 davon in Deutschland. Doch schon seit Jahren steckt das Raumfahrtgeschäft in der Flaute. Und im Rüstungsbereich wurden Aufträge immer wieder verschoben, vor allem von der Bundeswehr. Dort überlegt man offenbar auch, den geplanten Ersatz für alte Tornado-Flugzeuge nicht an das europäische Gemeinschaftsprojekt Airbus, sondern an den US-Konkurrenten Boeing zu geben. Dies würde vor allem die bayerischen Standorte Manching und Ottobrunn schwer treffen, so Befürchtungen des Betriebsrates. Hier werden auch die meisten Stellenstreichungen erwartet. Die Gewerkschaft sieht deshalb Bund und Land in der Pflicht, Aufträge verstärkt an Airbus zu vergeben, zumal das Unternehmen jahrelang massiv durch deutsche Steuermittel subventioniert wurde. Dem Kurs der Aktie, die im MDAX notiert ist, haben die Entwicklungen bislang wenig geschadet. Seit der Ausgabe des Papiers 2004 hat sich der Wert mehr als versiebenfacht.
Klaus-Rainer Jackisch zu den Stellenstreichungen bei Airbus. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die Bundesregierung. Der Schienenverkehr sei in Deutschland in den letzten Jahrzehnten kaputt gespart worden. Mit einer neuen Kampagne will die Organisation nun zeigen, warum die Umstellung auf Elektroschienenfahrzeuge notwendig ist und wie sie sich zeitnah umsetzen lässt. Andreas Reuter aus Berlin.
Es muss schneller gehen mit der Elektrifizierung von Bahnstrecken, fordert die Deutsche Umwelthilfe. Zurzeit würden in ganz Deutschland pro Jahr gerade mal 70 bis 80 Kilometer auf Elektrobetrieb aufgerüstet. In dem Tempo werde es 200 Jahre dauern, bis das gesamte deutsche Streckennetz mit E-Loks befahren werden kann, sagte Jürgen Resch, der Chef der Umwelthilfe. Momentan sind rund 60% des deutschen Schienennetzes elektrifiziert. Die große Koalition hat sich das Ziel gesetzt, diesen Anteil bis 2025 auf 70% zu steigern. Die Umwelthilfe fordert mehr, eine vollständige Elektrifizierung bis 2030 und schlägt vor, zunächst 10 Leuchtturmprojekte anzugehen, also die Elektrifizierung von relativ kurzen Teilstücken, mit denen aber die Lücken auf langen Durchgangsstrecken geschlossen werden könnten. Beispiel 60 Kilometer zwischen Radolfzell und Friedrichshafen. Dann könnten auf der gesamten Strecke von Basel bis Ulm mit einer Länge von 320 Kilometern durchgehend E-Loks fahren.
Und nun die Wirtschaftspresseschau. Hauptthema ist der Verkauf der Supermarktkette Real an einen russischen Finanzinvestor. Real droht jetzt die Zerschlagung. 34.000 Mitarbeiter bangen um ihre Jobs.
Für die bisherige Konzernmutter Metro bedeute der Verkauf das Ende früherer Großmannssucht, meint die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Metro hat sich zum Großhändler geschrumpft. Der Abstieg der Düsseldorfer ist ein Ausverkauf auf Raten. Nach ThyssenKrupp dient Metro damit als weiteres Beispiel aus Nordrhein-Westfalen dafür, dass ein klangvoller Name und eine ruhmreiche Geschichte kein Garant für eine erfolgreiche Zukunft sind, im Zeitalter der Digitalisierung weniger denn je. Nach der langen Schrumpfkur muss der Vorstandsvorsitzende Koch nun versuchen, neue Wachstums- und Ertragschancen der Rumpfmetro zu ergreifen. Leicht wird das nicht. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe bemerken, Koch mag ein guter Finanzchef der Pkw-Sparte von Daimler gewesen sein, aber ein Handelsmann mit Herzblut ist er nicht. Den Metro-Konzern auf den Großhandel zurechtzustutzen, zeugt nicht von Machertum. Edeka und Rewe zeigen, wie es geht. Dass die Realmärkte seit Jahren defizitär sind, liegt an Managerfehlern. Wie bei Schlecker sind vor allem die Mitarbeiter die Leidtragenden einer ideenlosen Geschäftsstrategie, notiert die Neue Osnabrücker Zeitung. Für sie macht sich keine Lobby stark. Die Mutter Metro hat sich schon lange nicht mehr um ihre Tochter Real gekümmert. Auch den Finanzinvestor reizen nicht so sehr die Supermärkte, sondern vielmehr die Immobilien. Aus denen wird der Investor Kapital schlagen. Das ist nur logisch. Der Immobilienmarkt ist attraktiver als der Wettbewerb mit den 4 großen Lebensmittelriesen. Kritisch sieht die Süddeutsche Zeitung die geplanten neuen Einwanderungsregeln in Großbritannien. Ungelernte, Hilfskräfte, Menschen ohne ausreichende Englischkenntnisse haben praktisch keine Chance mehr. Die bunt gemischte Einwanderungsgesellschaft ist am Ende. Open Britain schließt die Türen. Das ist der Trend der Zeit. Nationalstaaten streben nach Homogenität, schotten sich ab. Mit der Ideologie einer neuen Bevölkerungspolitik geht Fremdenfeindlichkeit einher. Das passt nicht zu Großbritannien und es passt nicht zu einer Wirtschaft im internationalen Wettbewerb.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau und mit ihr geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie. Nach den Nachrichten folgt hier dann Deutschland heute mit meiner Kollegin Lisa Rauschenberger am Mikrofon und darin weitere Informationen zur Gewalttat von Hanau.